Der Text, über den wir heute nachdenken wollen, ist der anstößigste Text, der überhaupt in der Bibel zu finden ist. Erstaunlicherweise kommt dieser Text in den Jahrgängen der evangelischen Kirche in Württemberg gar nicht vor. Und ich habe herausgefunden, dass der Text aus der evangelischen Landeskirche von Preußen kommt und im Jahre 1886 in die Perikopenordnung aufgenommen wurde. Und fast scheint es so, als hätte sich dieser Text der Preußen verirrt in den diesjährigen Jahrgang an Bibelabschnitten für die Sonntage. Ein richtiger Preußentext, und er hat die Überschrift "Die Opferung Isaaks". Die Überschrift ist genau genommen vollkommen falsch gewählt. Es geht weder um Isaak, der kommt nur fünfmal vor, sondern es geht um Abraham. Der Abschnitt hat 19 Verse und 19 Mal kommt in diesem Abschnitt der Name Abraham vor. Und es geht auch gar nicht um die Opferung von Isaak, die findet nämlich gar nicht statt, sondern es geht um die Bewährung von Abraham. Der Abschnitt müsste also richtiger heißen Abrahams Bewährung. Und gleich der erste Vers leitet uns auch in die Überschrift des Abschnitts ein, da heißt es: Und nach diesen Ereignissen versuchte Gott Abraham. Noch ein paar Vorbemerkungen zu Abraham. Abraham wird uns ja im Hebräerbrief als Vorbild für Gottvertrauen dargestellt. Aber kein Mensch glaubt immer. Auch Abraham nicht. Beim fünften Mal, als Gott zu ihm kommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Isaak heißen, was macht Abraham da? Da fällt er auf sein Angesicht und sagt und lacht. Er spottet über Gottes Wort. Er sagt, sollte ich fast 100-jährig noch ein Nachkommen haben und meine Frau ist auch schon vertrocknet, wie soll denn das gehen? Hat gelacht. Nicht geglaubt. Auch Mose hat nicht immer geglaubt. Kurz vor Schluss verreißt er das Ding nochmal richtig. Kurz bevor er das Land erobern soll, sagt er, ja, sollen wir euch hier Wasser hervorkommen lassen? Nach 40 Jahren. Und Geschwister, das ist so tröstlich. Auch in der Bibel glaubt niemand immer und wir auch nicht. Aber es gibt Knackpunkte in unserem Leben, da kann sich unser Glaube bewähren und deshalb ist es so spannend zu sehen, was Gott hier tut. Ich lese uns das mal vor nach der alten Lutherbibel. Gebt mir nach dem Gottesdienst mal eine Rückmeldung, ob das verständlich ist oder ob man das lieber lässt. Nach diesen Ereignissen versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz vom Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, und gingen beide miteinander. Nach diesen Ereignissen versuchte Gott Abraham. Was macht Gott da eigentlich? Gott stellt Abraham auf die Probe, er testet ihn, er prüft ihn, er erprobt ihn. Wer auf die Probe stellt, der strebt danach, etwas zu wissen. Gott möchte etwas wissen. Es gibt kein Land auf dieser Welt, in dem so viele Versuchsanstalten und Probestrecken sind wie in Deutschland. Wir Deutschen lieben es, etwas auszuprobieren, etwas zu testen, etwas rauszufinden, ob was funktioniert. Traurige Berühmtheit haben wir mit der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde erlangt. Da war ja die Raketenteststrecke für die V2. Peenemünde ist die Wiege der Raumfahrt. Dass das gleichzeitig ein Konzentrationslager war, hat die deutschen Ingenieure damals nicht gestört. Aber wir lieben es zu erproben und zu wissen, ist da was tauglich? Ist da was bewährt? Und die Teststrecke der Volkswagen AG im Landkreis Gifhorn ist die größte Teststrecke für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, die es gibt. Gott will auch wissen, und nun sagt er zu ihm: Geh hin für dich in ein Land, das ich dir zeigen werde, ganz am Anfang, 10 Kapitel vorher, und opfere deinen Sohn als Brandopfer. Menschenopfer, das war bei den Kanaanitern ein abscheulicher Greuel. Und die Menschenopfer, neben Götzendienst und neben Fruchtbarkeitskulten und neben Spiritismus, Geisterbefragung und diesen ganzen Gräueln, war ein Grund, warum Gott Israel den Auftrag gab: Jetzt macht ihr die platt. Ich will mir das nicht länger angucken. Kann denn Gott sich so in Widerspruch mit sich selbst setzen? Hier passt doch was nicht. Und er sagt zu Abraham: Geh für dich. Lech lecha. Das ist das Gleiche, was er ihm 10 Kapitel vorher gesagt hat, als er noch in Mesopotamien in Ur in Chaldea war. Geh für dich in ein Land, das ich dir zeigen will. Ihr Lieben, Glaubenswege muss man immer für sich allein gehen. Da hilft dir keiner. Geh für dich. Glaubenswege sind immer einsame Wege. Und nun scheint Gott das Unvorstellbare zu fordern, was man überhaupt fordern kann. Im Grunde genommen, abartiger geht es doch nicht. Was ist, wenn Gottes Verheißung nicht zu dem passt, was Wirklichkeit in unserem Leben ist? Was ist, wenn die Widersprüche unseres Lebens uns schier zu zerreißen drohen? Wenn wir sagen, hier passt doch was nicht, dann ist Bewährungszeit, dann ist Erprobung. So ist das immer. Wie war das bei David? Er wird von Samuel gesalbt und sagt: Du bist der neue König von Israel. Und was ist dann? Dann muss er vom Königshof fliehen. Dann muss er sich verstecken in Höhlen am Toten Meer in Gedi. Da ist er auf der Flucht. Da wird er der Kommandant von einer Banditenhorde. Gescheiterte Existenzen. Desperados. Da passt doch was nicht. immer, wenn es in unserem Leben nicht passt, dann probt Gott. Dann ist Bewährungszeit. Und Isaak war doch das Geschenk, was Gott ihm gemacht hatte. Sollte das jetzt in Frage gestellt sein? Wie reagiert Abraham? Er macht sich früh auf, sattelt den Esel und macht sich los. Verzugslos gehorcht er Gott. Er macht sich früh auf. Er geht nicht zu seiner Frau und sagt, stell dir mal vor, was mir doch Gott da gesagt hat. Also da kann ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen. Findet alles nicht statt. Er geht auch nicht in Kloster, um innere Klarheit zu finden. Braucht er alles nicht. Er macht sich früh auf und geht los. Und dann sind sie 3 Tage unterwegs. Das müssen fürchterliche 3 Tage für Abraham gewesen sein. Und dann sagte der Isaak, ja, wie läuft denn das jetzt? Wir haben ja gar kein Opfertier. Erstaunlich ist die Antwort von Abraham. Er sagt nicht zu Isaak, tja, ich will es dir eigentlich nicht so recht sagen, das bist du. Nee, was sagt Abraham? Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Einzigartig. Das heißt, die Antwort Abrahams macht klar, Gott wird das letzten Endes nicht haben wollen. Das heißt, mit seiner Antwort sagt ja Abraham, Gott selber wird sich darum kümmern, dass wir ein Schaf kriegen. Diese Antwort zeigt uns, dass Abraham im Glauben fasst, das ist nicht Gottes letztes Wort. Dieses Ersehen ist ein ganz besonderes Ersehen. Gott wird sich ersehen, ein Schaf. Das heißt ja, mit anderen Worten, Isaak wird es nicht sein. Versteht ihr? Das heißt, Abraham glaubt genau das Gegenteil von dem, was Gott ihm befohlen hat. Das ist doch unglaublich. Und wenn Gott sich etwas ersieht, dann heißt das, Gott versorgt sich mit etwas. Gott beschafft sich etwas. Gott sorgt vor. Gott stellt bereit. Gott stellt zur Verfügung. Diesen Glauben hat Abraham. Gott stellt sich bereit. Gott ersieht sich ein Schaf. Mit anderen Worten, der Auftrag Abrahams war ja, dass Abraham Gott etwas zur Verfügung stellt. Noch ist es ja Abraham, der seinen Sohn Isaak zum Brandopferaltar bringt. Noch ist Abraham der Akteur. Noch bringt er Isaak als Opfer mit. Aber in seinem Glauben fasst er, Gott wird sich ein Schaf ersehen. Das ist Glaube. Er setzt sich damit in Widerspruch zu dem, was Gott ihm befohlen hat. Er richtet seinen Blick fest auf ihn. Und doch heißt es in Vers 10, er reckte seine Hand aus, fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Das ist der Höhepunkt des ganzen Textes. 19 Verse, das ist eine ungerade Zahl, das ist der 10. Vers, genau die Mitte, das ist der Höhepunkt. Er reckte seine Hand und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. In diesem Augenblick macht Abraham das schwerste Opfer, das man sich vorstellen kann. Er ist bereit zum Äußersten, er ist bereit zum Letzten. Er ist bereit, seine Zukunft loszulassen. Denn Isaak war Einzelkind. Isaak war seine Zukunft. Isaak war sein Geschenk. Er lässt seine Zukunft los in die Hände Gottes. Auf dem Höhepunkt greift Gott selbst ein. Er sagt, sofort aufhören, stopp, Probe abbrechen, Plan B kommt. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der seinen Sohn wirklich hat schlachten lassen. Wer ist das? Das ist der Vater im Himmel. Niemals hat Gott den Vollzug eines Menschenopfers von irgendeinem Menschen gefordert. Das, was er Abraham sagt, vollzieht er an sich selbst. Das fordert er von keinem anderen als von sich selbst. So lieb hat Gott uns, dass das Passahlamm, was geschlachtet wird und was wir am Karfreitag feiern, sein eigener Sohn selber ist. Was Gott zuerst fordert, vollzieht er selbst an sich. Und er sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts. Nun weiß ich, dass du mich fürchtest und hast nicht verschont deines Sohnes, deines einzigen, den du lieb hast. Hast nicht verschont deines einzigen Sohnes, den du lieb hast, das kommt nochmal an einer einzigen Stelle vor, im Römerbrief, in Römer 8. Da heißt es, Gott, der seines einzigen Sohnes nicht verschont hat, wie sollte er uns mit Christus nicht alles geben, alles schenken? Das ist Gottes Liebe. Nun ist der Beweis erbracht, dass Abraham bereit ist, alles hinzugeben. Und Gottes Anspruch an unser Leben ist immer alles. Immer das, woran unser Herz hängt. Den Rest interessiert Gott gar nicht. Erinnert euch an den reichen Jüngling. Da sagt Jesus, er sieht ihn an, er gewinnt ihn lieb, hat ihn lieb und sagt, weißt du, eins fehlt dir noch. Nur eins. Ja, sagt er, ich habe doch alles gemacht, Vater, Mutter, Ehren und so weiter. Eins fehlt mir. Dein Geld. Und da sagt er, nee, da mache ich jetzt nicht mit. Gott interessiert sich immer nur für das, wo unser Herz dran hängt. Und wenn wir bereit sind, das loszulassen, das hinzulegen, das Gott zu überlassen, das ihm nicht vorzuenthalten, dann werden wir überschüttet mit Gottes Segen. Gott hatte einen Plan B. Ja, das hatte er. Gottes Plan B war der Widder. Den hatte er schon vorbereitet. Den hatte er ersehen. Darum hatte sich Gott schon gekümmert. Zweimal wird Gott sagen, du hast deinen geliebten Sohn nicht verschont. Du hast ihn mir nicht vorenthalten. Du hast nicht gesagt, daran kommst du nicht ran. Den kriegst du nicht. Was ist Hingabe? Anbetung. Abraham sagt ja, wir werden da oben auf dem Berg Moria hingehen und werden anbeten. Was ist also Anbetung? Gott alles hinzugeben. Hier mach, ist nicht meins, du hast es, ich enthalte es dir nicht vor. Das ist Anbetung. Anbetung ist nicht Lieder singen. Anbetung ist Hingabe. Und es ist ja auch erstaunlich, dass Abraham von Anfang an sagt, wenn wir wieder zurückgekommen sind, dann gehen wir wieder nach Hause. Das heißt, schon von ganz von Anfang hat Abraham gesagt, wir werden beide zurückkommen. Da hatte er aber noch den Auftrag, Isaak zu opfern. Von Anfang an sagte er, wir kommen zurück. nicht ich alleine. Und jetzt wollen wir noch einen Blick auf den Schluss machen. Abraham nennt jetzt diesen Berg Moria der Berg, der Herr ersieht. Der Herr ersieht. Das heißt nichts anderes als der Herr versorgt. Der Herr kümmert sich. Der Herr stellt zur Verfügung. Das war doch die Erfahrung von Abraham. Er gibt alles hin, er legt seine Zukunft und sein liebstes Gott hin zum Opfer. Und was ist dann seine Erfahrung? Gott handelt, Gott greift in mein Leben ein. Gott hat einen Plan B für mich. Gott hat die Alternative. Es ist der Widder. Gott sorgt, Gott kümmert sich. Und dann finden wir den größten Segen, der jemals überhaupt in der Bibel ausgesprochen wird. Gott sagt dann, ich will deinen Samen segnen und will dich mehren wie die Sterne am Himmel. Wie den Sand am Meer. Was ist das? Uferlos, unzählbar. Kein Mensch kann die Sterne zählen. Was ist das Ziel? Unfassbarer Segen, grenzenloser Segen. Was ist der Lohn der Hingabe, wenn ich Gott nichts vorenthalte? Wenn ich Gott sage, hier hast du alles, auch mein Liebstes. Was ist das Ziel? Grenzenloser Segen. Weil du das gemacht hast, sagt Gott. Und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde. Was ist das? Was ist das, wenn man die Tore seiner Feinde besitzt? Dann überwindet man. Dann ist man unüberwindlich. Dann besiegt man seine Feinde. Gott will, dass wir durchbrechen zu einem siegreichen Leben. Zu einem Leben in Überfluss. Wir sollen nicht wie geprügelte Gestalten durchs Leben gehen. Sieg ist Gottes Ziel. Niemals ist ein Mensch so gesegnet worden wie Abraham. Und niemals ist ein Mensch so auf die Probe gestellt worden wie Abraham. Warum versucht Gott Abraham? Warum versucht Gott uns? Warum scheint es oft so, dass in unserem Leben wir zerrissen werden in dem Widerspruch zwischen Gottes Verheißung und der Wirklichkeit unseres Lebens? Warum ist das so? Weil Gott uns segnen will. Weil Gott uns überschütten will. Weil Gott will, dass wir die Erfahrung machen, ich segne dich und wir sind alle Kinder Abrahams bis durch die Jahrtausende durch in alle Völker sind wir Gesegnete durch Abraham. Ich fasse zusammen. Glaubenswege muss man immer für sich gehen, sind immer einsame Wege. Das Ziel Gottes mit uns, wenn er uns erprobt, er will uns Segen schenken. Je mehr wir festhalten, je mehr wir in unserer Hand haben, desto unmöglicher ist es für Gott, uns zu beschenken. Wenn wir alles loslassen, unsere Zukunft in seine Hände geben, dann werden wir erfahren, dass er uns unbegrenzt beschenken will. Amen.